Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Und für den Sport ist diesmal Patrick Hallatsch mit an Bord.
Unter anderem mit einem neuen Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga.
Wir blicken zunächst aber in noch sehr viel höhere Sphären, nämlich zum Himmel über den USA. Der in den vergangenen Tagen ziemlich wolkenlos war und so die Sicht auf ein Flugobjekt ermöglichte, das gerade für mehr als nur atmosphärische Störungen im sowieso schon extrem angespannten amerikanisch-chinesischen Verhältnis sorgt. Vor gut 2,5 Stunden dann hat das US-Militär den mutmaßlichen Spionageballon aus China, der tagelang vom US-Bundesstaat Montana über den mittleren Westen Richtung amerikanischer Ostküste trieb, abgeschossen. Ob damit wirklich aus dem Vorfall die Luft raus ist? Gudrun Engel.
Kurz nach 14.30 Uhr Ortszeit, Treffer über dem Atlantik. Zwei Kampfjets der US Air Force holen den chinesischen Ballon vom Himmel. Die zerrissene Hülle trudelt aus 18 Kilometern Höhe dem Wasser entgegen. Den Befehl dazu hatte Präsident Biden nach eigenen Angaben bereits am Mittwoch gegeben, als der Ballon zum ersten Mal in Alaska im US-Luftraum aufgetaucht ist. Das Pentagon hat aber entschieden, der beste Zeitpunkt, den Ballon abzuschießen, sei über dem Meer in unseren Hoheitsgewässern. Wir haben ihn erfolgreich vom Himmel geholt und ich gratuliere den Piloten. Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner hatten die Flugroute des Ballons in den vergangenen Tagen verfolgt und dokumentiert. Von Montana über Missouri bis an die Ostküste nach South Carolina. Hochrangige Republikaner hatten einen sofortigen Abschuss gefordert und Biden Schwäche gegenüber China vorgeworfen. Das Pentagon widerspricht. Das heutige überlegte und rechtmäßige Vorgehen zeigt, dass Präsident Biden und sein nationales Sicherheitsteam die Sicherheit des amerikanischen Volkes immer an erste Stelle setzen und gleichzeitig effektiv auf die inakzeptable Verletzung unserer Souveränität durch die Volksrepublik China reagieren. Auch aus Kanada und Mittelamerika waren in den vergangenen Tagen Ballonsichtungen gemeldet worden. Laut Pentagon ist der jetzt abgeschossene Ballon nur einer ganzen chinesischen Flotte, die über 5 Kontinenten zur Spionage eingesetzt würde.
Gudrun Engel in Washington, was passiert denn jetzt genau mit dem abgeschossenen Ballon?
Ja, im Moment ist eine Spezialeinheit der Marine auf dem Weg zur Absturzstelle, um die Trümmerteile zu bergen. Es geht vor allem darum, schnell zu sein, bevor allzu viel im Meer versinkt und auch bevor das kalte Salzwasser der Technik, die man da bergen möchte, zu viel anhaben kann. Denn es ist ja jetzt vor allem im Interesse der Vereinigten Staaten zu zeigen, dass es sich tatsächlich um einen Spionageversuch von China handelt und nicht, wie die Chinesen sagen, es einfach nur ein Ballon war, der Wetterdaten sammeln sollte.
Aber warum eigentlich diese Aufregung, dass China und die USA sich gegenseitig ausspionieren? Das dürfte doch allen bekannt sein.
Ja, aber diese Aufregung ist natürlich groß, weil es jetzt die breite Öffentlichkeit einmal so deutlich mitbekommen hat. Diese Ballons sind ja in der Regel unterwegs in einer Höhe von 25 Kilometern, also in der Stratosphäre. Der war jetzt deutlich tiefer unterwegs, deswegen konnte man ihn mit bloßem Auge erkennen. Die Menschen haben das mitbekommen, die breite Öffentlichkeit hat das mitbekommen und so ist das Ganze ja ein großes Thema geworden. Das Pentagon hat bestätigt, dass viele dieser Ballons unterwegs sind und dass es auch schon in früheren Zeiten einmal einen Überflug über die USA gab. Aber da war das eben kein Thema, weil es keiner mitbekommen hat. Jetzt, wo alle drüber reden, stört das natürlich das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen China und den USA weiter. Es gibt natürlich schon die ganze Zeit Probleme zwischen den beiden Ländern diplomatischer Natur. Aber eigentlich hatten Biden und Xi bei ihrem Treffen beim G20 auf Bali vereinbart, man wolle sich wieder annähern. Und so hätte es jetzt eigentlich auch zum Besuch des Außenministers kommen sollen in Peking. Der erste Besuch eines hochrangigen US-Vertreters in China seit 2018. Dass das jetzt abgesagt wurde, ist ein deutliches Signal. Und es zeigt natürlich, dass das Verhältnis jetzt noch frostiger ist als vorher. Und auch innenpolitisch hat das Ganze in den USA für sehr viel Aufruhr gesorgt, weil viele Republikaner gesagt haben, man müsse den Ballon sofort abschießen, als er aufgetaucht ist und ihn nicht abzuschießen, sei ein absolutes Zeichen der Schwäche von Biden gegenüber China. Da hat das Pentagon aber heute noch mal ganz klar erklärt, es habe keinen früheren Zeitpunkt gegeben, wo es möglich gewesen sei, den Ballon abzuschießen. Man hätte auf jeden Fall warten müssen, bis er sich über dem Meer befindet. Irgendwo über dem Kontinent wäre es einfach zu gefährlich gewesen.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Dass hier die Kriegskasse gefüllt wird, die Russland für seine Angriffe gegen die Ukraine braucht, diese Sorge treibt viele in der EU um. Deshalb trat Anfang Dezember ein Embargo für russisches Rohöl in Kraft. Morgen folgt eine weitere Stufe. Dann dürfen keine verarbeiteten Ölprodukte wie Heizöl oder Diesel mehr aus Russland in die EU geliefert werden. Außerdem wollen die Europäische Union und weitere Industrieländer auch sicherstellen, dass Russland mit dem Export in andere Länder nicht mehr zu viel Geld verdient. Ob das klappen kann und welche Auswirkungen der neue Importstopp auch für uns haben könnte, Michael Krötz.
Köln, Innenstadt am Mittag. An den Tankstellen ist der Sprit zwar relativ teuer, die Preise aber sind einigermaßen stabil. Am Morgen tritt nun Teil 2 des Embargos, auch für Diesel aus Russland, in Kraft. Experten rechnen aber nicht mit weiteren Preissteigerungen, weil sich die ganze Branche darauf vorbereitet hat.
Entsprechend sind eben jetzt die Lager gefüllt worden mit insbesondere Diesel. Und gleichzeitig hat man eben auf den Weltmärkten geschaut, wo man entsprechende Dieselmengen, die man dann nicht mehr aus Russland beziehen kann, kaufen kann. Das Embargo ist zu einem gewissen Grad schon eingepreist in Europa.
In Kiew hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch einmal deutlich gemacht, das Ölembargo der EU zusammen mit den G7-Staaten soll Russland treffen und die Einnahmen des Landes drastisch verringern. Heute zahlt Russland einen schweren Preis. Mit den Sanktionen erodiert die Wirtschaft, wird um eine Generation zurückgeworfen. Der Preisdeckel auf Rohöl kostet Russland bereits 160 Millionen Euro am Tag. Und wir werden den Druck weiter erhöhen.
And we will keep on turning up the pressure further.
Die 160 Millionen Euro Verlust sind allerdings nur ein kleiner Teil bei geschätzt immer noch 640 Millionen russischer Einnahmen aus den Öllieferungen am Tag. Marktbeobachter tracken dauernd Lieferwege. Hier die Tanker in Europa am Nachmittag zu sehen auf der Webseite Marine Traffic. Viele Tanker mit russischem Öl liefern jetzt nach Asien. Dürfen das aber nur unterhalb eines bestimmten Preises. Jedenfalls, wenn europäische Händler, Versicherungen oder Reedereien beteiligt sind. Die Öllieferungen Russlands, vor allem nach Indien, aber auch nach China, haben deutlich zugenommen. Russland verkauft dort aber weit unter Weltmarktpreis. Die EU, einst größter Importeur, wird unbedeutend. Die Preisgrenze beim Ölembargo hat zudem zwei Ziele. Russland soll zwar weiter Öl auf den Weltmarkt bringen, um Schocks zu vermeiden, dabei aber deutlich weniger verdienen. Energieexperte Zachmann meint, das Embargo auf Rohöl und Diesel wird künftig seine Wirkung haben.
Dann würde ich schon vermuten, dass es Russland deutlich schaden wird, die beiden Embargos, weil das für Russland deutlich höhere Kosten impliziert.
Das Ölembargo für Russland, ein komplizierter und riskanter Eingriff in den weltweiten Energiemarkt. Für die Autofahrer aktuell mit begrenzten Auswirkungen.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Jens.
Ja, die beginnen mit einem Austausch von Soldaten. Russland und die Ukraine haben mit insgesamt 180 Personen den bislang größten Gefangenenaustausch des Jahres gemeldet. Der ukrainische Präsidentenberater Jermak bestätigte, 116 ukrainische Soldaten seien nach Hause zurückgekehrt, unter ihnen auch Militärs, die während der monatelangen Belagerung in Mariupol ausgeharrt hätten. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Bilder, die die Rückkehr von 63 Soldaten zeigen sollen. Der Austausch von Soldaten ist zurzeit der einzige Bereich, bei dem Moskau und Kiew direkt miteinander verhandeln. In Israel sind den fünften Samstag in Folge zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die umstrittene Justizreform zu demonstrieren. In Tel Aviv füllten sich die Straßen mit Menschen. Die Demonstrierenden sehen durch das Vorhaben der rechtsreligiösen Regierung von Netanyahu die Demokratie in Gefahr. Durch die geplante Reform soll eine einfache Parlamentsmehrheit ausreichen, um Gesetze zu verabschieden, die das oberste Gericht als nicht verfassungsgemäß einstuft. Bei schweren Waldbränden in Chile sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 550 wurden verletzt. Hunderte mussten sich in Sicherheit bringen. Viele Häuser wurden zerstört, teilte der Katastrophenschutz mit. Eine Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad und starke Winde begünstigen derzeit den Ausbruch von Bränden in der Mitte des Landes.
Er hat so manchen Vorhang fallen sehen und meistens wurde dann gejubelt über seine vielen erfolgreichen Inszenierungen auf deutschen und internationalen Bühnen. Als Regisseur und als Intendant hat Jürgen Flimm gearbeitet an einigen der ganz großen Theater und bei den bekanntesten Festspielen. Er habe so viel gemacht und bewegt, dass sie das Gefühl habe, Jürgen Flimm sei schon seit 150 Jahren auf der Welt, schrieb Schauspielerin Katharina Thalbach noch vor kurzem. Jetzt ist Jürgen Flimm im Alter von 81 Jahren gestorben.
Aufstehen! Jubel! Palio-Theater!
Rheinisches Temperament, überbordende Lust am Theater und immer ein bisschen Zirkusdirektor. Jürgen Flimm, Künstler, Kumpel, Intendant. Enthusiast und immer interessierter Könner, so sensibler wie genauer Beobachter und Menschenschilderer.
Damit setzt du dich hin.
Ich fand meinen Beruf immer eine ganz tolle Sache, dass ich das machen konnte, dass der Staat Geld gibt, dass man seine Träume erfüllen kann mit vielen anderen Leuten zusammen.
In Köln wächst er auf, studiert und übernimmt 1979 das Schauspiel der Domstadt als regieführender Intendant. Fulminant startet er mit dem Käthchen von Heilbronn.
Als ich zu Bett ging, da das Blei gegossen.
Ein wacher Theaterträumer ist der Regisseur Jürgen Flimm, der nach Köln ab 1985 das Hamburger Thalia Theater leitet. Mit seinem jungen Ensemble macht er es zu einer der ersten Bühnen Deutschlands.
Peng.
Sein Lieblingsautor Tschechow und all die tragikomischen Verfehlungen des Lebens.
Nicht getroffen. Wieder vorbei.
Max Reinhardt, der hat gesagt, die Theaterleute haben ihre Kindheit in die Tasche gesteckt, um damit bis an ihr Lebensende immer weiterzuspielen. Das ist wahrscheinlich die beste Erklärung, was Theater ist.
Die Bühne ist bei ihm dennoch immer Ort wichtiger politischer Auseinandersetzung. Gegen Rassismus und Vergessen versammelt er 1993 internationale Stars am Thalia. Die Oper wird seine Welt nach 15 Jahren Thalia-Intendanz. Er inszeniert mit Superstars an allen großen Opernhäusern, an der Mailänder Scala, in Bayreuth, London oder der New Yorker Met.
Ja, absolut. Wunderbar geradezu.
Aufs Beste vernetzt spielt er ganz oben mit in der Kulturszene, prägt sie als Berater Gerhard Schröders, ist Bühnenvereinspräsident, Leiter von Ruhr-Triennale, Salzburger Festspielen und der Berliner Staatsoper.
Ich bin auch froh, dass es mal vorbei ist. Das ist auch vorbei. Ich habe so viel gemacht. In der ganzen Welt. In der ganzen Welt.
In seinem Haus an der Elbe vor Hamburg ist der prägende Theatermensch heute gestorben.
Und wir kommen zur Fußball-Bundesliga. Die ist an der Spitze so spannend wie lange nicht mehr. Endlich, möchte man sagen. Und das liegt auch an Borussia Dortmund, Patrick Hallert.
Richtig, Ingo. Und das liegt auch an Sebastian Haller, dem Mittelstürmer der Borussia. Der hat heute für einen extrem emotionalen Moment gesorgt beim überraschend deutlichen 5:1-Sieg gegen Freiburg. Der Ivora war erst vor kurzem auf dem Fußballplatz zurückgekehrt nach mehreren Krebsoperationen und Chemotherapien. Im vergangenen Sommer war bei ihm Hodenkrebs festgestellt worden. Heute erzielte der Stürmer sein erstes Bundesliga-Tor nach seiner Erkrankung und das am Weltkrebstag. Ein Tor, das vielen Menschen Mut machen dürfte.
Auf diesen Moment hatten sie hingefiebert. Vor 2 Wochen das Comeback von Sebastian Haller nach einer Krebserkrankung. Jetzt sein erstes Tor für Schwarz-Gelb.
Er hat da sehr hart für gekämpft und wir sind einfach sehr froh und hoffen einfach, dass er da weitermachen kann.
Den Startschuss für den Dortmunder Sieg gab Nico Schlotterbeck mit vollem Willen gegen den Ex-Club. 1:0 nach 25 Minuten. Die Freiburger seit der 16. Minute nach Platzverweis in Unterzahl kamen durch Lukas Höhler trotzdem zum Ausgleich. Nach der Pause wütende Dortmunder. Karim Adeyemi zum 2:1. Nur 3 Minuten später stand Dortmund richtig Kopf. Sebastian Haller mit dem Treffer zum 3:1.
Er hat eine Leidenszeit gehabt, die wirklich nicht einfach war. Mit ihm haben wir 4 Siege. Er gibt uns den Mut, das Selbstvertrauen. Und ich glaube, wie das Stadion dann dreimal seinen Namen gerufen hat, das war schon was Besonderes und war wirklich Gänsehaut am ganzen Körper.
Gänsehaut und immer wieder Torjubel. Das 4:1 von Julian Brandt, Ausdruck totaler Dominanz. Freiburgs Trainer Christian Streich sah das letzte Dortmunder Tor nicht mehr von der Seitenlinie. Gio Reyna setzte den Schlusspunkt an einem emotionalen Nachmittag mit dem 4. Dortmunder Sieg in Folge.
Ehre, wem Ehre gebührt. Wir kommen jetzt zum neuen Tabellenführer. Der heißt zumindest mal über Nacht Union Berlin. Das ist fast schon zu kitschig, um wahr zu sein. Mal kurz zur Erinnerung, vor knapp 20 Jahren haben die Fans den Club vor dem finanziellen Bankrott gerettet in der Regionalliga. Blut für Union hieß die Spendenaktion damals. Und wie sich heute zeigt, hat sich jeder Tropfen Blut offenbar gelohnt.
Der 1. FC Union in Feierlaune, 2:1 Sieg gegen Mainz und bis mindestens morgen Abend Tabellenführer.
Wir wollen natürlich, solange es geht, da oben bleiben, aber den Anspruch, deutscher Meister zu werden, haben andere Mannschaften. Von dem her versuchen wir uns weiterzuentwickeln.
Der erste Abschnitt, Union in Rot-Weiß, dominiert, hat mehr Ballbesitz und geht verdient in Führung. Geburtstagskind Kevin Behrens drückt den Ball über die Linie. Die Eisernen zur Pause, verdient mit 1:0 vor. Die zweite Halbzeit nach Handspiel von Unions Seguin und Videobeweis trifft der Mainzer Markus Ingwertsen per Strafstoß zum 1:1 Ausgleich in der 79. Spielminute. Doch die Gastgeber zeigen Moral, können nochmal zulegen. Die 84. Minute, der eingewechselte Jordan mit dem Treffer zum 2:1 Sieg, die Bayern erstmal als Tabellenführer abgelöst.
Ich wiederhole mich. Mich interessiert die Tabelle am 34. Spieltag und nicht am 19.
So oder so. Leistung und Bilanz des 1. FC Union Berlin sind beeindruckend.
Die weiteren Ergebnisse. Bochum schlägt Hoffenheim 5:2. Köln und Leipzig trennen sich torlos. Frankfurt besiegt Hertha BSC Berlin 3:0. Mönchengladbach gegen Schalke 0:0. Bereits gestern gewann Augsburg gegen Leverkusen mit 1:0. Morgen trifft dann Stuttgart auf Bremen und Wolfsburg empfängt München. Die Tabelle. Union Berlin vor München und Dortmund. Freiburg ist jetzt Sechster. Bremen auf Rang 10 vor Köln. Dahinter Mainz auf Platz 12. In der Abstiegszone Stuttgart vor Hertha BSC und Schalke. 20.000 Fans sind beim Fußball nichts Besonderes. Beim Skispringen der Frauen aber umso mehr. Und diese großartige Kulisse war offenbar Ansporn für Katharina Althaus. Denn der Allgäuerin gelang beim Heimweltcup in Willingen im zweiten Durchgang ein Sprung der Extraklasse. Bei 149,5 Metern landete Althaus. Das war nur ganz knapp vorbei am Schanzenrekord, reichte am Ende aber für Platz 1.
Wahnsinnsatmosphäre. Das hat natürlich mega gepusht da oben und ich freue mich riesig.
Ja, strahlende Freude bei Katharina Althaus. Und jetzt haben wir sogar noch Tränen der Freude, denn Bobpilotin Kim Kalicki hat sich heute ihren ganz großen Traum erfüllt.
Endlich ist Kim Kalicki Weltmeisterin. Nach zweimal Silber hat es die Wiesbadenerin in St. Moritz auf den Goldthron geschafft. Vor allem dank hervorragender Startzeiten mit ihrer Anschieberin Leonie Fiebig.
Ich habe mir einfach nur die ganze Zeit gesagt, Kim, mach nichts Krasses. Starte ordentlich, fahr ordentlich Bob, du kannst Bob fahren und dann wird das schon. Und das habe ich mir ungefähr eine halbe Stunde lang, glaube ich, durchgängig gesagt. Und ja, hat jetzt ein Glück geklappt.
Ebenso glücklich ist Lisa Buckwitz. Bei ihrer WM-Premiere als Pilotin steuert sie mit Kira Lipperheide gleich zu Silber. Titelverteidigerin Kelly Humphries fährt für die USA zu Bronze. Olympiasiegerin Laura Nolte stürzt im dritten Lauf, erreicht mit Nele Schuten nicht selbst das Ziel. Deshalb werden die beiden disqualifiziert, immerhin nicht schwer verletzt.
Vom Wintersport zum Winterwetter, das aber recht mild daherkommt, Donald.
Ja, genau, aber ein paar Flocken gibt es morgen doch. Und vor allem winterlich, muss man sagen, ist es im Südosten von Europa. Auf der Wetterkarte sehen wir hier dann auch ein Tief. Das heißt, verbreitet Schneefälle in der Türkei, sogar in Griechenland zum Teil bis ganz runter. Und bei uns wird dann hier diese Mischfront morgen in Richtung Süden dann abwandern zwischen diesen beiden Hochdruckgebieten. Und man sieht auch anhand der Farbe, da gibt es eine Luftmassengrenze. Und deswegen wird es dann in der Nacht erst einmal der Regen sein. Von Westen her wird er kommen und hat auch schon eingesetzt. Und wir sehen im Osten noch weniger. wenige Wolken. Dort kann es also noch richtig kalt werden, längere Zeit sternklar. Und auf dem Weg in Richtung Osten werden dann aus den Regentropfen eher Schneeflocken. Aufpassen, so von Westmecklenburg über Thüringen bis nach Bayern ist dann doch stellenweise zumindest auch morgen tagsüber etwas Glätte möglich. Von Nordwesten her wird es dann morgen wieder aufheitern und ganz im Osten kommt die Front eh nicht an. Das heißt, nur in Baden-Württemberg morgen Nachmittag dann noch am längsten Niederschläge in Form von Schneeregen und Regen. Schauen wir auf die Temperaturen im Osten über den schneebedeckten Tälern, zum Teil im Erzgebirge und im Bayerischen Wald unter minus 10 Grad verbreitet, aber auch Frost nur im Westen schon sehr mild mit 6 Grad morgen früh. Und tagsüber gibt es natürlich auch dort die höchsten Temperaturen, bis zu 9 Grad sind möglich. Im Osten zum Teil Dauerfrost. Der Trend für die nächsten Tage: am Montag gibt es noch ein paar dichtere Restwolken mit letzten Flocken oder ein paar schüchternen Tropfen. Von Nordosten her deutlich sonniger. Und am Dienstag wird es nach kalter Nacht dann doch für die meisten sehr sonnig sein.
Vielen Dank, Donald, für sonnige Aussichten.
Gerne.
Soweit die Tagesthemen an diesem Samstagabend. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag, bei dem es diesmal um das Gefühl geht, zu Hause zu sein.
Aktuelle Nachrichten in der Tagesschau gibt es dann wieder gegen 2.10 Uhr.
Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss auch von uns.
Und bleiben Sie zuversichtlich.